Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass es dein Wort ist, das du uns sagen lässt. Wir haben so viel Worte heute geredet, und es war auch viel unnützes Zeug dabei. Vergib uns, was falsch war, wo wir verletzt haben, und gib uns jetzt wirklich nicht nur die offenen Ohren, sondern du musst auch unser Herz so verwandeln, dass wir willig werden zum Tun. Dass es auch uns ergreift, und dass dein Wort auch unser oft träges und verlottetes Leben verändert. Dir sei Dank, dass dein Wort so mächtig ist und Frucht schafft. Amen. Jakobus 1, Vers 19. Also, der Jakobusbrief ist wunderbar und stärkend und ermutigend. Und so praktisch. Es hat sich doch gelohnt, dass wir letztes Mal das noch einmal getrennt haben. Ich bin immer auch dankbar für so einen Tipp, dass wir sagen, wir nehmen lieber kleinere Abschnitte und gehen dann geduldig und langsam entlang. Brauche ich noch eine Bibel? Hat vielleicht noch welche da. Unten im Schrank bei den Liederbüchern liegen immer so ein bisschen alte Bibeln und dann hier. Gell nochmal? Schön, wenn Sie Ihre eigene haben. Und die, wo ich Ihnen immer empfehlen will, ist die Lutherbibel erklärt. Die ist einfach so brauchbar, auch mit dem, was da steht. Da sind Sie wunderbar versorgt. Ich kann mir kaum denken, dass irgendetwas übrig bleiben sollte, was Sie dann nicht verstehen. Die ist im Büchertisch auch noch, aber auch die Thomson-Bibel ist dort erhältlich. Jetzt Vers 19. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Auch der heilige Zorn nicht. Gell? Schieben wir dann so gern drauf und sagen, das war ein heiliger Zorn. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Das ist bei mir immer so geschickt, da sagt meine Frau, pass auf, du hast nur Creme im Gesicht, gell? Sag mal, im Gesicht soll man sich genauer angucken. Das Wort zeigt, wie unbestechlich, wo nur was in Ordnung zu bringen ist. Verstehen Sie das Bild? Tolles Bild. Im Spiegel weißt du es doch und jetzt wirst du doch nicht weglaufen. Ich habe mich ja doch heute noch gar nicht gekämmt. Dann läuft da einer vom Spiegel weg und sagt, jetzt alles wunderbar, weil er es vergisst, was er gerade gesehen hat. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, ist eine der schönsten Formulierungen der Bibel. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, jetzt muss man aufhören zum Weiterlesen, das ist ja, da darf man gar nicht mehr reden, nicht? Man meint, man diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Leider wirkt das auf viele immer so mit den Brüdern, als ob das eine alte, klebrige Floskel wäre. Es gibt Saufbrüder und Betbrüder und Betschwestern und so weiter. Aber das Wort ist echt gemeint. Und das ist wunderbar, wenn Sie das praktizieren. Bruderschaft mit denen, die dasselbe mit Jesus erfahren haben, mit denen wir verbunden sind, und die wir lieben. Das heißt nicht, dass wir andere Menschen nicht auch mit unserer ganzen Liebe überschütten wollten, aber es ist eine tiefe Verbundenheit, wenn man sich versteht und jemand findet, der auch mitfühlen kann und der einem beistehen kann. Es ist doch auch wieder wichtig, hier haben wir die gar nicht runtergelassen, ist die Frau Rieger.
Nee, ich hatte euch eine Katze mit meiner Rohrpacht, ich kann mit den Säulen, das ist
gut. Macht doch nichts aus. Oh, oh, oh. Selber schuld, wenn man Katzen züchtet. Also, mit der Bruderschaft ist so schön, weil man dann weiß, da kann man einander auch viel anvertrauen. Und das, was uns besonders verbindet, ich weiß, der andere kennt sich auch vor Gott als einer, der der Gnade ganz bedarf. Und das macht es uns dann leicht, dem anderen Dinge zu sagen, die wir sonst niemand sagen könnten. Weil uns diese Bruderschaft verbindet. So wie in einer Familie man eine Nähe bekommt und eine Liebe und ein Verständnis. Einfach dadurch, dass man unter dem Kreuz steht. Und es ist natürlich ein schlimmer Missbrauch, wenn man dann Bruderschaft zu einem solchen Wort macht. Oder gar, wie es dann in der Aufklärung passiert ist, dass man sagt, alle sind Menschenbrüder. Das ist ein ganz anderer Sinn als diese tiefe Verbundenheit, dass wir vor Jesus Leute sind, die begnadigt wurden. Und die immer das wissen und die sich freuen, dass sie miteinander berufen sind zum Himmel, zur königlichen Hochzeit und diesen Weg miteinander gehen. Und das verbindet uns über alle Nationen hinweg. Darum ist das so wichtig. Man kann viel machen, man kann also miteinander reden, man kann Kaffee trinken, man kann eine Wanderung machen miteinander, aber sie werden erst richtig zur Bruderschaft finden, wenn sie mit einem anderen beten, wenn sie mit einem anderen über ihren Glauben reden, dann werden sie das auf einmal erfahren, wie tief wir verbunden sind. Das ist die innerste Klammer. Und das macht uns dann auch so herrlich heimisch untereinander. Und das ist schön, dass hier der Jakobus auch diese Anrede wieder gebraucht. Natürlich sind die Schwestern eingeschlossen. In der Bibel nie sexuell gemeint, dieses Wort, sondern in der herzlichen Brüderlichkeit. Da ist gemeint in dieser engen Verwandtschaft und Verbindung. Und nun hat er hier einmal genannt ein paar Lebensratschläge. Wir brauchen den Jakobusbrief, weil das gern geschehen kann. Es ist ja immer wieder so, dass wir alle gepackt sind, wenn ein Paulus das, etwa wie wir es am Sonntag ausgelegt haben, mit der Gnade beschreibt. Wie die Gnade in Schwachen mächtig ist. Aber wir brauchen auch immer wieder den Hinweis darauf, dass diese Gnade wieder in unserem Leben eine Ausprägung menschlichen Wesens schafft und uns verwandeln und verformen will. Und da gibt er uns ein paar Tipps, wie uns Gott verändern will. Wie sieht ein neuer, wiedergeborener Mensch aus? Er sei schnell zum Hören. Ich bin natürlich von Natur aus vielleicht schnell, aber nie schnell zum Hören. Wir rennen herum wie die Wilden, aber dass man schnell ist zum Hören und bereit ist, zuerst einmal hinzuhören, was der andere sagt oder was Gott mir sagen will, das fehlt. Und wir bringen uns um so viel, weil wir nicht schnell sind zum Hören. Das betrifft jetzt unsere Gemeinschaft untereinander, aber auch unser Verhältnis zu Gott. Das kennen wir ja, dass es uns schwerfällt, überhaupt nur still zu werden zum Hören auch auf Gottes Wort. Wenn wir hören wollen auf eine Verkündigung oder so, dann schwirren die Gedanken ja gleich ab. Und je mehr wir Arbeit haben, umso weniger kommen wir zum Hören. Ein Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Und langsam zum Zorn. Wir sollten uns immer hier noch einmal eine Bremse einbauen. Sagen, lass noch mal eine Nacht darüber gehen. Schlaf noch mal drüber. Langsam zum Reden. Wir haben ja in der Bibel ein ganzes Buch von der Weisheit. Das sind die Sprüche Salomos. Stehen ja originelle Worte drin. Aber diese Sprüche sind so wertvoll. Und erst durch diese Jahresbibel habe ich wieder entdeckt, wie diese Sprüche, wenn man sie auch einen um den anderen genießen kann, wie das wirklich die Fülle des Geistes Gottes ist. Manche haben ja gemeint, diese Sprüche Salomos seien besonders bei der Erziehung der Prinzen gebraucht worden, ob das gerade dort nur ist. Aber sicher wichtig für junge Leute, dass sie wissen, wie will Gott mein Leben prägen. Ganz praktische Ratschläge, wie man umgeht. Und wenn Sie das lesen, dann welche Erfahrung steckt dahinter? Das ist eine so tiefe Menschenkenntnis, die hier spricht. Und hier im Jakobusbrief noch einmal, und das ist gut so, dass es jetzt zu einer praktischen Verwirklichung unseres Lebens kommt, im schnellen Hören, im langsamen Reden und im langsamen Zorn. Sie kennen ja die Worte, die in der Bibel sind. Wir hatten neulich die Losung vor ein paar Tagen auch vom Reden. Und da war mir so, als wie wenn man da den Tag über irgendwo sich abmelden wollte. Wir werden so schuldig durch unser Reden. Sprüche 10, Vers 19, wenn Sie es mal aufschlagen, Hiob, Psalter, dann die Sprüche, Prediger und Hoheslied, da sind sie, hinter den Psalmen. Sprüche 10, Vers 19, wo viel Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Des Gerechten Zunge ist kostbares Silber, aber der gottlosen Verstand ist wie nichts. Des Gerechten Lippen erquicken viele, aber die Toren werden an ihrer Torheit sterben. Herr, bewahr uns davor, dass wir dauernd fromme Worte machen, aber das nicht fertig bringen, unsere Lippen zu heiligen, unsere Zunge zu zähmen. Prediger 5, Vers 2, gleich danach, nach den Sprüchen. Fünf eins ist es. Sei nicht schnell mit deinem Munde. Und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott, denn Gott ist im Himmel und du auf Erden. Darum lass deine Worte wenig sein. Lass deine Worte wenig sein. Es hätten sich viele Schwierigkeiten in unserem Leben erledigt, wenn wir das nur begriffen hätten. Und das ist so wunderbar. Er redet doch von nichts anderem als von dem, was Christus mir nun schenkt an neuem Wesen. Des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Im Zorn werden bei uns Kräfte frei, die nicht von Gott geheiligt sind. Und darum habe ich das vorher im Ernst gemeint. Wir sollten nicht vom heiligen Zorn reden, weil das ein unheiliger Zorn ist. Jesus hat in der Bergpredigt klipp und klar gesagt, wer seinem Bruder zürnt, der ist ein Totschläger und versündigt sich. Und der Zorn ist so etwas Schweres, weil hier unsere ganzen Leidenschaften sich austoben können und wir müssen hier erst wieder sehen, wie das bei uns ist. Ablegen sollten wir das, ablegen. Alle Unsauberkeit und alle Bosheit. Er nimmt das wie eine große Vergiftung unseres Lebens und dann das alte Wesen, das immer noch uns anhängt. So eine immer wieder komische Irrlehre bei uns, wenn man glaubt, es sei mit dem ersten Glaubensschritt nun die Macht der Sünde ganz aus unserem Leben gewichen. Nein, wir tragen, solange wir leben, an unserer alten menschlichen Art. Und es ist ja immer interessant, dass es ja so viele Strömungen gibt in der Christenheit, die das immer wieder leugnen. Sagen, wenn du bei Jesus bist, im Augenblick sündigst du nicht mehr. Doch, so wie ich meinen alten, kranken Leib mit mir trage. Und so wie ich noch durch den Tod hindurch muss, ich habe im Glauben schon den Zuspruch der völligen Rechtfertigung, und spüre doch in meinem Herzen immer noch die Anklagen des Teufels. Und ich darf mich tröstender Gnade. Und so habe ich auch hier immer wieder die Sünde, die bei mir in meinem Leben sich Raum schaffen kann. Und er sagt, leg das doch ab, so wie man ein Hemd auszieht oder einen Kittel runternimmt und auf die Seite legt und sagt, so, den habe ich jetzt weggetan, du kannst es ablegen. Kann ich meinen Zorn, meine unkontrollierte Zunge so ablegen? Es ist ein Aufruf. Und das ist tatsächlich in der Bibel gemeint, ich kann hier das tun und darf Stück um Stück Fortschritte machen. Ich darf mein Wesen heiligen. Es ist nicht möglich, dass ich dies tue, und das ist jetzt wichtig, indem ich irgendwie mich kasteie. Es war ja oft die Meinung in der Christenheit, dass man jetzt mit irgendwelchen äußeren Zwangsmaßnahmen das machen könnte. Wir kennen ja auch solche Dinge, dass man sagt, mit Fasten und mit vielleicht, ich finde das fast abscheulich, mit 20-maligem Beten des Vaterunsers, das kann bestimmt nicht gemeint sein. Dass ich mit solchen Zwangsübungen das Böse an mir wegbekomme. Wie kriege ich denn das Böse aus meinem Leben weg? Indem ich es vor dem Kreuz Jesu bekenne und es mir leid ist. Das ist ja so wichtig, dass ich es überhaupt mal ins Licht bringe. Und das ist ja evangelische Heiligung. Nicht, dass man mit irgendwelchen Zwangsmitteln das bekämpft, sondern dass ich schon darunter leide und sage, Herr, das war heute so schlimm und ich leide darunter. Vergib mir diese Schuld. Und dann fängt ja die Heilung schon an, dass ich es ablegen kann. Das ist genau das, was Jakobus meint. Und deshalb ist es ein nicht begreifliches Missverständnis des Jakobusbriefs, wenn einer meint und sagt, hat der Jakobus, der bringt was anderes, als was der Paulus hat. Das ist doch genau das Evangelium des Paulus, der genauso die Anwendung bringt und sagt, du musst die Gnade Jesu in dein Leben lassen. Er meint ja nicht, dass wir das jetzt mit unseren Heiligungsbestrebungen durchsetzen könnten, sondern bekenne es, lege es ab. Das kann ja wieder kommen, das mag ja sein, aber ich werde immer mehr darunter leiden. Und wird immer sensibler werden an dieser Stelle. Und das ist auch schön. Der andere wird vielleicht sagen, der hat immer noch zu viel Sünde hier. Aber es ist ja schon ein Wachstum. Wie war das erst 5 Jahre vorher? Leg's doch ab. Und darum ist der Zuspruch der Vergebung die entscheidende Hilfe, die hier zuteil wird. Ich habe mir in der Vorbereitung extra noch so ein altes Buch rausgeholt von dem Pfarrer Baun, der über das Gemeinschaftsleben in Württemberg einmal so viele Geschichtchen geschrieben hat, von den alten Stundenvätern. Und da sind so viele praktische Beispiele drin von der Heiligung. Und da weist er immer wieder darauf hin, dass diese Väter immer darauf hingewiesen haben, du kannst dein Leben nicht selber bessern. Und sie waren gegen jeden Zwang auch in der Erziehung. Aber du sollst ins Licht Jesu bringen und sehen, da liegt die Sünde deines Lebens. Und es ist schon eine große Hilfe, wenn man im Licht steht. Da sind so schöne Geschichte drin von so einem Stundenbruder, der hat ab und zu so gern ein bisschen geschnäpselt. Und dann hat er, damit seine Frau nicht sieht, auf der Bühne oben, auf dem Speicher, hat er das Fläschle hingestellt und ist halt oben auf und hat nochmal wieder ein bisschen geschnäpselt. Und wie er da wieder oben stand auf dem Dach, dann kam ein großer Windsturm und hat einen Teil vom Dach abdeckt. Und die haben dann gesagt, so ist im Geistlichen, jetzt stand er plötzlich mit seinem Schnapsfläschle im Licht. Und sagt, so ist mit manchem, was wir im Leben heimlich tun wollen, das ist der Trick vom Teufel, wenn ich es nebenher, Schwabe sagt, Hählingen, tun kann, dann hat es auch ganz besondere Kraft. Aber wenn ich es mal ins Licht bringe, dann muss ich sehen, was kann ich vor Jesus. Dann fällt mir es leichter, die Dinge zu ordnen und abzulegen. Und er dachte, dieser Stundenbruder, welch eine Schande, ich tue etwas heimlich, was ich vor der Welt leugnen will. Ich möchte doch mein Wesen vor Gott ins Licht bringen. Und darum geht's ihm. Nicht, dass wir hier dann das abdecken und sagen, ach, ich bin doch eben so von Natur, sondern ich möchte es ins Licht Jesu bringen. Und es ist was Schönes, wenn Sie am Abend auch ein wenig zerschlagen sind. Man wird ja selten abends so ins Bett gehen und sagen, war gut, was du geleistet hast, sondern sag, Herr, vergib. Viel, viel Dinge hätte ich gern anders gemacht. Vergib mir. Und das ist ablegen. Und nehmt das Wort an mit Sanftmut. Ja, noch vorher vielleicht. Da waren noch andere schöne Geschichten. Also wenn Sie dieses Buch von Bauen haben, das ist wirklich lesenswert. Sie kriegen das auch vielleicht beim Steinkopf noch. Schöne Geschichten. Einer hat gesagt, es sei so, wenn man in seinem Leben anfange, Christus einzulassen und sein Wesen zu ändern, dann gehe es, wie wenn man einen Brunnen bohrt. Wahrscheinlich war es ein Elbloch. Denn da ist es so beim Brunnengraben, da ist zuerst eine Erdschicht, kurze Erdschicht, niedere Erdschicht. Und dann kommt das lose Gestein, das ist schon hart da drin zu graben, und dann kommt der Fels. Und sagt, bei dem Fels muss man sprengen, bis man dort wirklich Raum gewinnt und seinen Brunnen graben kann. Und so sei es auch mit der Heiligung unseres Lebens. Am Anfang kommt uns das ganz leicht vor, ich möchte mich ändern. Und dann merkt man, jetzt wird es steinig und zum Schluss kommt man auf den Fels. Und das ist nicht leicht, das wird uns bis ins hohe Alter hinein beschäftigen. Es ist ja auch so, dass im Alter oft noch einmal die Unarten unseres Wesens ganz besonders sichtbar werden. Das ist ja schwer, wenn man seine Kraft verliert im Denken und nicht mehr kontrollieren kann. Und wie viele leiden darunter? Wenn Sie in Ihrer Familie das haben, sagen jetzt bei unserem Vater oder was ist so schwer, jetzt kommt all das wieder raus aus seinem Wesen und er ist so störrisch. Aber das ist der Fels, wir sind erlösungsbedürftig und das ist gut. Passt ja alles wieder zum Sonntag, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das bewahrt uns davor, diese falsche Vergötterung auf unser neues Wesen jetzt schon zu singen. Wir freuen uns, dass wir dann einmal einen neuen Leib haben in der Ewigkeit. Leg's ab. Und er gibt einen anderen Rat. Nimm das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Wir haben letztes Mal über dieses Wort schon gesprochen. Das war im Vers 18, ja etwas, vielleicht haben Sie es gemerkt, mir war das richtig neu aufgegangen, wie das Wort die entscheidende Kraft ist, die unser Leben verändert. Wir denken ja immer wieder, dein Wille ist es. Darum appellieren wir an den Willen. Du musst bloß wollen, dann kannst du. Steht nirgendwo in der Bibel drin. Was wir dauernd als Erziehungsrezept weitergeben. Du musst bloß wollen, dann kannst du. Stimmt ja auch gar nicht. Können Sie ja erleben, bei Ihren Kindern, bei sich selbst und erst recht bei gebundenen Menschen. Sondern es wird hier gesagt, dass das Wort etwas bewirkt. Und es ist in der Tat so, wenn Menschen unters Wort kommen, bloß dabei sind, übt das eine gewaltige Wirkung aus. Auch das Singen hat schon eine Kraft, weil es unsere Herzen wandelt und wenn wir das Wort mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen, lieblichen Liedern in uns bewegen, wird unser Herz verändert, unser Wesen neu geformt. Dass wir veränderte Kreaturen werden, geschieht durch das Wort. Und das bleibt nicht spurlos, wenn Sie stille Zeit haben über der Bibel. Und das ist sein Gegensatz. Wieder, der Jakobus ist doch kein Mensch der Gesetzlichkeit, sondern ein Mensch des Evangeliums, indem er hier Freude macht und sagt, nimm das Wort auf. Man kann das als Außenstehender sogar oft beobachten, wenn man Menschen beobachtet, junge Leute, die vielleicht aus ganz schwierigen Verhältnissen kommen, mit Gott und der Welt zerstritten sind. Und dann fangen sie an, die ersten Schritte des Glaubens zu gehen und dann verwandelt sich ihr Wesen und das kommt durch die Kraft des Wortes. Das hat ja Jesus auch gesagt, dass das Wort kräftig ist. Denken Sie an das Bild vom Samenkorn, das aufgeht und Frucht trägt. Und das geht auf, es braucht natürlich Raum, wo es wachsen kann und fruchtbaren Boden, aber das Wort ist stark und mächtig. Wir haben in der Bibel ja überall im Alten Testament den wichtigen Hinweis, dass die Gottesworte sogar so mächtig sind, dass die Weltgeschichte gelenkt wird. Dass selbst die Völker der Babylonier und der Assyrer und der Mazedonier und der Römer in ihrer großen Weltpolitik sich nach dem Wort Gottes richten müssen. Es geschah nach dem Wort des Herrn. Nichts ist hingefallen von den Worten, das Gott gesprochen hatte zu Mose. Es hat sich alles erfüllt. Diese Worte sind so stark und mächtig. Ich habe Ihnen mal das Bild gebraucht, wie ein Riesenrad aus Stein, das sich von einem Berg herunterwälzt und einfach sich seinen Weg bahnt durch alles Gestrüpp und was sich in den Weg stellt, wird Gewalt, weil dieses Wort sich erfüllt. So werden die Worte Gottes durch die Weltgeschichte laufen und auf das Ziel gehen und am Ende das schaffen, wozu sie Gott gesandt hat. Es wird mir gelingen, wozu ich sie sende. Das Prophetenwort kann nicht weggenommen werden. Es wird alles erfüllt. Und was Sie hier lesen vom Wort Gottes, das überall so, es wird geschehen. Die ganze Weltgeschichte wird auf das von Gott bestimmte Ziel hinlaufen. Es wird nichts übrig bleiben. Kein Wort wird unerfüllt bleiben. So sagt die Bibel. Und genauso wie dieses Wort auch die Weltgeschichte prägt, wird es uns Menschen verformen. Und je mehr wir Zeit uns nehmen, dass das Wort Gottes uns schaffen kann, wird wieder Empfindsamkeit entstehen. Da wird Liebe wachsen, da werden Gefühle wieder lebendig werden. Auch da, wo die Sünde viel zerstört hat. Das Wort ist Medizin und heilt uns von innen her. Nehmt das Wort an mit Sanftmut. Da habe ich lang gerätselt, was Jakobus wohl meint. Mit Sanftmut. Ich kann ja nur ein Empfangender sein. Mich belehren lassen, mich beschenken lassen. Und wenn wir Bibel lesen, ist es vielleicht auch eine Gefahr, dass wir schon alle Meinungen drüber haben. Am Sonntag musste ich ja noch nach Siegen zum Abschluss der Allianzkonferenz und ich hatte schon vor einem Jahr, vielleicht wissen Sie noch ein paar, über diesen Text gepredigt. Und ich war vorher noch einmal in der Sorge, wird mir Gott etwas Neues zeigen in diesem Abschnitt. Da ist eigentlich so, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und es ist wunderbar, je mehr Sie sich Zeit nehmen und über ein Wort nachdenken, merken Sie, wie sich's ganz neu Ihnen wieder erschließt. Wie es Sie beschenkt, wie wenn Sie es zum ersten Mal hören. Das braucht immer wieder auch Sammlung und Ruhe und Stille. Ich habe neulich auf einer Autofahrt die Sybille Johnson angehört, wo sie erzählt, der Mann brauche 14 Tage für die Predigten. Nein, da kann man oft nachts nicht mehr schlafen, das weiß meine Frau. Weil dieses Wort einen umtreibt. Und dass man wach liegt oder aufsteht und sagt, ich muss weiter nachdenken, was Gott mir sagen will. Und wir sind ja nie Meister des Wortes. Das ist das Schlimmste, wenn wir an ein Wort hingehen und das meinen, auslegen zu können. Das ist die Not der theologischen Ausbildung, dass sie oft junge Leute so erzieht, als ob sie Meister wären. Das gibt's nicht. Es gibt auch nicht einen Theologen, der mehr hat, als der, der nicht studiert hat. Wir wollen hören, was Gottes Geist uns da aufschließt. Und da ist jeder Beitrag wichtig, den Sie im Hauskreis hören. Er muss nur aus einer Stille kommen und er muss wirklich so zu uns gesprochen sein. Mir tut es immer leid, wenn viele nicht den Mund aufmachen und sagen, ich bin so geniert. Nein, Gott zeigt Ihnen doch was am Wort. Und sagen Sie das, was Sie, das gibt nicht richtig und falsch. Was zeigt Ihnen Gott? Gott kann ja sogar irgendwie am Rand etwas zeigen. Das muss ja gar nicht zusammenhängen. Gott kann uns etwas aufschließen, er will durchs Wort uns formen und darin liegt die große Kraft der Veränderung unseres Wesens. Das Wort, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen, das Kraft hat, das stark ist und mächtig. Ja, uns geht es auch um Kraft, aber es ist nicht diese spektakuläre Kraft. Wir wehren uns dagegen, gegen diese Kraft, die nach außen immer so stolz wirkt. Wir wehren uns ein wenig gegen die Kirchenmacht, da habe ich immer wenig Angst. Die Kirchenmacht so vorkommt. Einmal im Vatikan durchgelaufen. Ich war entsetzt, dachte Herr. Das kann nicht dein Reich sein. Aber das kann ja auch bei uns so sein. Unsere Kirchengebäude, unsere Organisationen, die wir haben. Sondern die Kraft Gottes wirkt doch so in der Stille. Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es neu uns schafft, Kranke macht genesen. Jesu, dein allmächtig Wort, fahr in uns zu wirken fort, bis wir ganz genesen. Das war dieser Zeller, der die Anstalt in Beugen in der Schweiz gegründet hat, der uns dieses Lied geschenkt hat. Das ist wichtig. Und das waren Pädagoge, der mit schwer erziehbaren jungen Leuten zusammen war. Es war die Kraft im letzten Jahrhundert, wo die ganzen Erziehungsanstalten gegründet wurden. So kann ich selbst schwer erziehbare junge Leute beeinflussen. Durch das Wort. Und wir sollten wieder entdecken, das ist die Kraft, die wir haben. Jetzt habe ich noch etwas mir notiert von den schönen Geschichten der Stundenblitze oder der Stundenväter. aus dem Buch von Baun, da war auch noch so ein schönes Geschichtchen dabei, wie die immer das Wesen der Heiligung erklärt haben. Und die haben dann gesagt, also wenn immer wieder dein altes Wesen vorbricht und du immer wieder merkst, jetzt leide ich wieder an meiner alten, sündhaften Art, an meinem bösen Reden, dann haben sie ein Trostwort gesagt und gesagt, es ist bei Jesus, beim Heiland, wie sie sagten, ist wie wenn man einen Handel macht, ein Geschäft. Es sind zwei Vertragspartner und die haben in die Hand eingeschlagen. Wenn der eine nachher, eine Stunde später, sagt, ich will nimmer, gilt der Vertrag dennoch, wenn der andere noch will. Und du sagst, wissen, Jesus will weiter, auch wenn du sündigst. Und er lässt die Hand nicht los. Der Vertrag gilt, die Vergebung steht.